ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Überleben in der Krise. Wie Firmen trotz Wirtschaftsflaute erfolgreich sind.
Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Diesen Satz hat in den 90er Jahren mal ein Bundeswirtschaftsminister gesagt, Günter Rexroth von der FDP. Und er hat damals viel Widerspruch dafür geerntet. Denn einerseits sind es natürlich die Unternehmen selbst, die mit ihren Unternehmungen die Wirtschaft eines Landes prägen. Aber andererseits spielen dabei auch immer die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen eine Rolle. Und die wiederum werden von der jeweiligen Bundesregierung gestaltet. Nun sind wir ja gerade mitten im Bundestagswahlkampf und weil unser Land gerade in einer Rezession steckt, liegt es für die politischen Parteien durchaus nahe, auch die Wirtschaftspolitik zum Wahlkampfthema zu machen und uns Wahlberechtigte mit ihren jeweiligen Ideen zu umwerben. Darüber habe ich heute Morgen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Philipp Eckstein gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie hoch hängen denn die Parteien das Thema Wirtschaft in ihrem Wahlkampf? Sehen alle Parteien in diesem Thema die gleiche Brisanz?
Also grundsätzlich kann man sagen, ja, also die wirtschaftliche Lage in Deutschland, die Sorge um Arbeitsplatzverluste, die kriselnden Autobauern, bei Autobauern der Wegzug auch von Industriebetrieben, auch die Sorge, dass Deutschland hier international so ein bisschen den Anschluss verliert im Wettbewerb, das spielt bei allen Parteien eigentlich, muss man sagen, eine große Rolle. Das war auch hier in Berlin auffällig, als noch vor Weihnachten die Parteien ihre Wahlprogramme vorgestellt haben. Auch bei diesen Präsentationen, da muss man sagen, das Thema wirtschaftliche Situation in Deutschland war eigentlich bei allen das zentrale Wahlkampfthema und ganz oben auf der Agenda.
Was sind denn die zentralen Ideen der Parteien, damit die Wirtschaft im Land besser funktioniert? Fangen wir doch mal mit der SPD von Bundeskanzler Scholz an.
Also die SPD setzt auf so eine Art Mischung von Entlastungen und gleichzeitig mehr staatlichen Investitionen. So will die SPD Unternehmen zum Beispiel bei den Stromkosten entlasten. Es soll einen sogenannten Deutschlandfonds geben für mehr Investitionen. Finanziert werden soll der über eine Reform der Schuldenbremse. Sprich, der Bund soll auch mehr Schulden machen dürfen, als es bislang möglich ist. Die SPD will zudem den Mindestlohn anheben. Es soll auch steuerliche Entlastungen für große Teile der Bevölkerung geben. Finanziert werden sollen die durch höhere Steuern, unter anderem auf besonders hohe Einkommen.
Noch ist für die Wirtschaft in Deutschland Robert Habeck zuständig, der Bundeswirtschaftsminister von den Grünen. Wie sieht denn sein Konzept aus, mit dem er im Wahlkampf wirbt? Ist es eine Fortsetzung seiner jetzigen Arbeit in der Regierung?
Also Robert Habeck hat zunächst einmal das Problem, dass er ja als Wirtschaftsminister für die Wirtschaft zuständig ist. Und wir sprechen ja auch darüber, die wirtschaftliche Lage einfach in Deutschland aktuell nicht gut ist. Und da versucht Robert Habeck und auch sein Umfeld zunächst einmal deutlich zu machen, dass die Bundesregierung, dass auch er als Wirtschaftsminister auf Krisen reagieren musste. Allen voran natürlich der russische Angriff auf die Ukraine, dann die Umstellung vor allem der Gasversorgung in Deutschland. Und da versucht man schon deutlich zu machen, dass es angesichts dieser Krisen Deutschland doch vergleichsweise gut geht. Muss man sagen, im Wahlkampf alleine reicht das natürlich nicht. Auch die Grünen setzen das Thema Wirtschaft ganz oben auf die Agenda. Auch sie wollen, dass der Staat deutlich mehr Geld ausgibt für Investitionen in das Stromnetz, in die Bahn, in Kitas und Schulen. Auch hierfür wollen die Grünen, jetzt auch wie die SPD, die Schuldenbremse reformieren, also auch mehr Kredite aufnehmen. Ja, und ähnlich wie auch die SPD setzen sich auch die Grünen für niedrigere Stromkosten ein und auch sie wollen den Mindestlohn deutlich anheben.
Dann schauen wir jetzt mal auf die CDU, die nach derzeitigen Umfragen im Moment die besten Chancen hat, den nächsten Bundeskanzler zu stellen. Was hat sie mit der deutschen Wirtschaft vor?
Ja, hier gibt es jetzt Unterschiede, vor allem bei den Ausgaben. Die CDU-CSU wollen, wie auch die FDP, an der Schuldenbremse festhalten. Sie wollen die Unternehmenssteuern senken. Der Solidaritätszuschlag, den viele ja schon nicht mehr zahlen müssen, der soll jetzt für alle vollständig abgeschafft werden. Auch sie setzen auf steuerliche Entlastungen für die Bevölkerung. Und sie wollen Anreize dafür setzen, dass Menschen auch über das Renteneintrittsalter hinaus länger arbeiten können. Und eine Forderung der Union ist noch zu einer Regelung, die es auch schon mal während der Corona-Krise gab, nämlich der Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie, also in Restaurants, der soll wieder von 19% auf 7% abgesenkt werden.
Mit wem hat die Union denn da die meisten Gemeinsamkeiten? Gibt es da auch zum Beispiel Schnittmengen mit der FDP, die sich ja aus wirtschaftspolitischen Gründen mit den anderen Ampelparteien zerstritten hat?
Ja, also das ist ganz klar so. Das war schon während der Ampelkoalition immer sichtbar, dass es hier auch zwischen Union und FDP häufig mehr Gemeinsamkeiten gab als mit SPD und Grünen. Und jetzt seit diesem Ampelbruch wird das auch ganz deutlich betont. Also von CDU, CSU, aber auch von der FDP. Stichwort Schuldenbremse haben wir ja schon angesprochen. Dann geht es vor allem auch bei der FDP um die Themen Bürokratieabbau. Und die FDP wird sich auch weiter auch im Wahlkampf dafür einsetzen, dass Steuern eben auf breiter Front weiter gesenkt werden.
Und was ist mit den Plänen der AfD, der ja ein hoher Stimmenanteil bei der Bundestagswahl vorausgesagt wird?
Ja, wir hatten ja über die Blöcke gerade gesprochen. Auf der einen Seite so ein bisschen SPD und Grüne mit vielen Gemeinsamkeiten und dann FDP und CDU, CSU. Und bei der AfD muss man sagen, die fällt jetzt deutlich raus aus diesem Raster. Die AfD spricht sich sehr deutlich für eine Rückkehr zur Atomkraft aus. Sie will wieder russisches Gas importieren. In dem Entwurf für ihren Wahlprogramm spricht sie sich zudem dafür aus, dass Deutschland aus der Europäischen Union austreten soll, dass die D-Mark wieder eingeführt werden soll. Und ansonsten will sie unter anderem die Abschaffung von Umweltauflagen und Deregulierung.
Informationen und Einschätzungen unseres Hauptstadtkorrespondenten Philipp Eckstein. Wir haben gesprochen über die wirtschaftspolitischen Vorstellungen, mit denen die Parteien in Deutschland zurzeit Bundestagswahlkampf machen.
Die Firma Esterer in Helsa baut Tankfahrzeuge. Fahrzeuge, die Heizöl liefern, aber auch Fahrzeuge zur Betankung von Flugzeugen auf dem Rollfeld. In diesem Segment ist das mittelständische Unternehmen aus Nordhessen sogar Weltmarktführer. Trotz schwächelnder Wirtschaft in Deutschland. Esterers Auftragsbücher sind voll. Das ist auch eine Spätfolge der Pandemie. Aber nicht nur, wie Eckehard Drewes berichtet.
Ohne Esterer geht kein Flugzeug in die Luft, sagen sie hier. In einer großen hellen Halle werden Edelstahlbleche geschnitten, gebogen und geschweißt. 140 Menschen arbeiten für das Unternehmen. Geleitet wird es von Julia Esterer. 2008 wird sie Geschäftsführerin im Familienunternehmen. Damals ist sie 35 Jahre alt. Zuvor hat sie im Management eines deutschen Automobilherstellers in Singapur gearbeitet. Als sie das Unternehmen übernimmt, steckt es in der Krise. Ihr Vater will es eigentlich verkaufen.
Dass ich hier einsteige, habe ich lange Zeit nicht gedacht. Ich wollte Risiken eingehen und selber die Verantwortung dafür tragen.
Das Werk in Helsa ist hochspezialisiert. Um Kosten zu senken, hat Julia Esterer die Produktionsabläufe beschleunigt um 50%. Mittlerweile kennt die Unternehmerin jeden Handgriff und jeden Arbeitsvorgang.
Wir haben uns jeden Arbeitsplatz genau angeguckt, jeden Schritt aufgeschrieben und daher kenne ich die jetzt alle.
Die Flugfeldtankfahrzeuge aus Helsa versorgen weltweit Flieger mit Kerosin. Kein Höhenflug also ohne Esterer, doch dann kommt die Corona-Pandemie.
Es war die schwerste Zeit, die ich in meinem Leben jemals hatte, um ganz ehrlich zu sein. Die Flugfeldbranche stand von jetzt auf gleich. Also unser Auftragseingang brach von jetzt auf gleich auf null und haben uns von einem Drittel der Mitarbeitenden trennen müssen. Für mich, das war schlaflos und nicht nur, weil ich Angst um die Firma hatte, sondern weil ich auch wirklich ganz treue Mitarbeitende verloren habe. Die wir jetzt händeringend wieder suchen natürlich.
Mittlerweile sind die Auftragsbücher wieder voll, doch jetzt fehlen die Fachkräfte. Die Geschäftsführerin sucht gezielt im Ausland.
Also mit den Tunesiern super Erfahrung, das sind wirklich toll ausgebildete Fachkräfte. Wir haben jetzt versucht, einige rüberzuholen, das gestaltet sich ein bisschen schwierig, weil wir die Ausbildung in Tunesien mit der deutschen Ausbildung abgleichen müssen. Und das deutsche, also das tunesische System, kein duales System kennt. Wir haben in den letzten Jahren Syrer, Iraner, 20 verschiedene Nationalitäten, die alle hier miteinander gut klarkommen. Und die Integrationsleistung ist unglaublich, die Unternehmen in so familiärem Umfeld leisten können.
Bis zu 300 Fahrzeuge verlassen jedes Jahr das Werk. Sie alle werden in Handarbeit gefertigt. Das Wort Fabrik mag Julia Esterer nicht. Sie spricht lieber von einer Präzisionswerkstatt und von Innovationen. Bereits vor 7 Jahren tüfteln die Ingenieure in Nordhessen an einem E-Tankwagen, komplett batteriebetrieben. Julia Esterer will die Nase vorn haben.
Deswegen haben wir uns gedacht, dann machen wir doch unseren Aufbau batterieelektrisch. Und haben uns auf die Suche gemacht und leider keinen Batteriehersteller gefunden, der dieses Projekt mit uns machen wollte. Und haben angefangen, unsere eigenen Batterien zu konzipieren. Haben also uns in die Batterietechnik eingefuchst, programmieren mittlerweile selber Batteriemanagementsysteme und verkaufen diese hybriden Fahrzeuge mittlerweile in alle Welt.
Ein klarer Wettbewerbsvorteil. Die gebündelte Kompetenz bleibt im Haus. Noch ist die Auslagerung von Produktion für Esterer kein Thema.
Große Sorge bereitet mir jedoch, dass sich die Kosten so enorm steigern für uns. Und zwar die Kosten bei allen Abgaben, im Personalbereich, im Energiesektor, aber auch alle Zukaufteile, die wir beschaffen. Das potenziert sich ja, weil jeder muss die Preise erhöhen. Und wir sehen in den letzten Jahren enorme Preissteigerungen. Und das macht schon Sorge, wenn man internationale Kunden hat.
Der Druck steigt, gerade aber sind die Auftragsbücher voller denn je. Eine Spätfolge der Pandemie.
Jetzt erleben wir so ein bisschen Nachholeffekt, dass die 2 Jahre Aufträge sind nicht einfach weggeblieben, sondern die werden jetzt nachgeholt.
Vom nordhessischen Kleinbetrieb zum Global Player. Ohne Esterer geht kein Flugzeug in die Luft, sagen sie hier in Helsa.
Die Firma Esterer baut Tankfahrzeuge und das in Helsa, einer Kleinstadt im Nordhessischen. Eckhard Reves berichtete über den weltweit führenden Hersteller von Fahrzeugen zur Flugfeldbetankung.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Überleben in der Krise. Wie Firmen trotz Wirtschaftsflaute erfolgreich sind.
Rezession. Dieses Wort hing schon in den vergangenen 2 Jahren wie ein Damoklesschwert über der deutschen Wirtschaft. Und im neuen Jahr, das jetzt begonnen hat, wird es da der deutschen Wirtschaft gelingen, aus ihrer bedrohlichen Lage herauszukommen? Schwierig, denn das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft rechnet für 2025 allenfalls mit einem Miniwachstum von 0,1%. Aber es gibt auch in diesen Zeiten Unternehmen, die den schlechten Rahmenbedingungen trotzen, über denen die Rezession nicht als Damoklesschwert hängt, die erfolgreich sind trotz Wirtschaftskrise. Auch einigen hessischen Firmen gelingt das. Und auf solche Unternehmen schauen wir in dieser Woche in einer Serie hier in HR Info und in der Hessenschau des HR-Fernsehens. Wir wollen wissen, wie schaffen es Unternehmen, über Jahrzehnte hinweg am Ball zu bleiben und immer wieder mit unerwarteten Krisen und unter veränderten Bedingungen zurechtzukommen. Und genau das wollten wir auch von Professor Holger Held wissen. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Aalen und sein Fachgebiet sind die kleinen und mittleren Unternehmen, zu denen 99% aller Firmen hier bei uns in Hessen gehören. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Professor Held, Stellenstreichungen und Werksschließungen, das waren die Nachrichten, die uns in den letzten Monaten einige ganz große Unternehmen der deutschen Wirtschaft beschert haben. VW, ThyssenKrupp, SAP, BASF oder Ford. Wenn schon diese großen Unternehmen zunehmend Schwierigkeiten haben, sich anzupassen, welche Möglichkeiten haben da überhaupt die Kleinen?
Wie Sie schon richtig gesagt haben, 99% der Unternehmen in Deutschland gehören zu den kleinen und mittleren Unternehmen. Das heißt, wir haben hier eine wahnsinnige Wucht, eine große Bedeutung. Und wenn Sie sich so kleinere Einheiten nun vorstellen, mit ihrer Flexibilität, mit der Chance auf Kundennähe, mit der Chance auf in einem lokalen und regionalen Umfeld langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, dann haben da schon einige Punkte und Trümpfe, die kleine und mittlere Unternehmen haben. Und wenn Sie dann vielleicht mal schauen, wenn es dann die kleinen und mittleren auf einen größeren Weg schaffen, auf einen internationalen Weg schaffen und dann in der Lage wären, ganz besondere Produkte, innovative Produkte anzubieten, die vielleicht so gar niemand anders produzieren kann, dann wären das Riesenchancen gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen, für den Mittelstand.
Was macht denn die kleinen und mittleren Unternehmen so flexibel, dass sie da womöglich besser zurechtkommen als die ganz großen?
Das liegt sicherlich auch an einer, wenn man es richtig macht, Kundennähe, an dem direkten Bezug. Inhaber, Inhaberin kennt Kunden, hat ständig mit Kunden zu tun. Eine Riesenchance, durch Vertrauen, Nähe auch frühzeitig mitzubekommen, was denn den Kunden, den Konsumenten wichtig wäre.
Jetzt leben wir in krisenhaften Zeiten und es sind ja im Grunde immer wieder die gleichen Gründe, die Unternehmen als Ursache für ihre jeweilige Krise benennen. Die hohen Energiepreise, Bürokratie, Fachkräftemangel, Arbeitskosten. Warum aber kommen manche Firmen mit solchen Bedingungen besser zurecht als andere?
Es ist natürlich von außen betrachtet immer leicht, Tipps zu geben, gute Ratschläge zu geben. Wenn man es dann umsetzen muss, ist das alles nicht ganz so einfach. Aber wie Sie richtig sagen, es gibt ja trotz Krisen auch in unterschiedlichen vielen Branchen erfolgreiche Unternehmen, die es dann doch immer wieder schaffen. Dann fallen natürlich schon bestimmte Dinge auf. Also wenn dann rauskommt bei kleinen und mittleren Unternehmen, dass vielleicht gerade mal die Hälfte eine schriftlich ausformulierte Unternehmensstrategie hat, dass auch nur die Hälfte einen klaren Wettbewerbsvorteil für sich selber benennen kann. Nur 43% kennen 2 bis 3 ihrer größten Risiken und haben einen entsprechenden Krisenplan entwickelt. Und nicht ganz die Hälfte erfasst regelmäßig systematisch eingehendes Kundenfeedback. Alles Punkte, wenn Sie dann erfolgreiche Unternehmen, widerstandsfähige Unternehmen anschauen, dann werden Sie feststellen, dass genau in diesen Bereichen ein großer Handlungsbedarf und eine Chance besteht. Und das macht eben diese Unternehmen dann auch krisenfester.
Stellen wir uns mal einen ganz konkreten Einzelfall vor. Da ist eine Großbäckerei mit mehr als 100 Filialen und das Geschäft läuft eigentlich gut. Wie gut kann man sich in so einem Unternehmen auf den Fall vorbereiten, dass sich die Bedingungen irgendwann plötzlich ändern und zum Beispiel plötzlich die Energiepreise extrem erhöht werden?
Es gibt da, wir nennen das aus der Systemtheorie, verschiedene Prinzipien, die man sehr gut anwenden kann. Lassen Sie mich mal 2, 3 nennen. Redundant. Also Kernprozesse, wichtige Prozesse absichern. Wenn der Wettbewerbsvorteil bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegt, dann muss es mir eben auch gelingen, diese langfristig an das Unternehmen zu binden. Stichworte wie Flexibilität, flexibel zu bleiben, Stichworte wie Vorräte, Puffer, dass man auch reagieren kann, wenn etwas passiert. Und vielleicht ein Punkt noch, Stichwort Trial and Error. Also versuchen, experimentierfreudig zu sein, auszuprobieren und eine Unternehmenskultur zu schaffen, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gelernt haben, flexibel zu reagieren. Ich glaube, das wären so mal wesentliche Punkte, die diese Großbäckerei eben konkret auch umsetzen kann.
Krisenmanagement steht und fällt natürlich gerade auch mit den Menschen, die jeweils Verantwortung tragen in einem Unternehmen. In welcher Hinsicht sollten Ihrer Ansicht nach die Führungskräfte in den obersten Etagen deutscher Unternehmen noch dazulernen?
Also, wenn Sie mich so fragen, hätte ich vielleicht 3 Empfehlungen. Empfehlung 1, tatsächlich Kundenzentrierung. Das kommt bei unseren Studien immer wieder raus, den Kunde im Mittelpunkt zu sehen. Und wenn wir uns mal kurz vorstellen, wie viel wird in jedem Unternehmen täglich über Produktion, Organisation, über Bürokratie diskutiert und wie oft und wie viel Prozent eigentlich über den Kunden? Also was der Kunde will, welchen Mehrwert wir für den Kunden schaffen würden. Also Kundenzentrierung. 2. Punkt, vielleicht tatsächlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch stärker einzubinden. Die wissen ganz genau, wo beim Kunde der Schuh drückt. Die kennen die Kundenbeziehungen perfekt. Das heißt also, in solche strategische Entwicklungen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch konsequenter einzubinden. Und dann vielleicht das 3. Ich würde vielleicht so ein Schlagwort nehmen wie Mut zur Veränderung, zu testen, auszuprobieren. Und wir alle kennen das Stichwort der Fehlertoleranz, der Fehlerkultur. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn dann jemand doch einen Fehler macht, wie wird es gehandhabt in einem Unternehmen? Kommt dann doch vielleicht zu schnell die Kritik, anstatt mal drüber nachzudenken, was haben wir jetzt gelernt? Vielleicht hilft uns das sehr schnell, uns anzupassen und vielleicht so eine Art Kultur auch zu schaffen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube, wenn wir die 3 Punkte konsequent umsetzen können, auch in kleinen und mittleren Unternehmen, dann wäre viel geholfen.
Sagt Holger Held, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Aalen. Sein Fachgebiet sind die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland.
Vielen Firmen geht es in der momentan schwierigen wirtschaftlichen Lage schlecht. Verluste, Kurzarbeit und Entlassungen sind die Folge. Aber es gibt auch einige, die mit innovativen Ideen gut durch die momentanen Herausforderungen kommen. Und eine von ihnen ist die Firma Kortiol aus Erbach im Odenwald. Stefanie Hofmann hat ihr Erfolgskonzept unter die Lupe genommen.
Im Campingbedarf an Pools oder Ferienanlagen hat man sie häufig in der Hand, die unkaputtbaren Gläser der Firma Kortiol aus dem Odenwald. Der Erbacher Familienbetrieb existiert seit fast 100 Jahren, mittlerweile in der 3. und 4. Generation. Berühmt geworden ist die Firma Kortiol in den 2000ern durch Haushaltsprodukte, Aufbewahrungsboxen, Teller und Besteck. Und jetzt erobern sie die ganze Welt, vor allem mit den unkaputtbaren Gläsern. Die gibt es mittlerweile in Luxushotels in Dubai oder auf Kreuzfahrtschiffen. Alles made in Erbach und aus einer Hand, sagt Chef Stefan Kortiol.
Insofern kann man sich überlegen, was verändert sich in dem Lebensumfeld der Menschen und was sind dann Produkte, die ihnen helfen. Und das sind die Dinge, auf die wir uns dann konzentrieren.
Immer vorausdenken und dann mutig sein und Durchhaltevermögen beweisen. Dieses Erfolgskonzept kennt auch der Junior Daniel Kortiol. Seit 14 Jahren arbeitet er im Familienunternehmen und ist zuständig für den Vertrieb.
Und jetzt mit unserem Superglas war es so, dass wir ursprünglich mal angefangen haben mit Nachtclubs, die natürlich Gläser brauchten, die gut aussehen und die nicht kaputt gehen, wo sich niemand mehr verletzt. Und dadurch haben wir dann halt gesehen, ja, das funktioniert, haben geguckt, wo ist das noch relevant und bauen das dann aus.
Sich auf dem momentanen Erfolg mit dem Superglas auszuruhen, ist für Vater und Sohn allerdings keine Option. Denn beide wissen, vor allem die Konkurrenz aus China schläft nicht. Und deshalb hat die Firma eine eigene Kreativwerkstatt, in der immer an neuen Ideen getüftelt wird. Gerade will man in den Markt für Mehrwegprodukte einsteigen.
Ein Standbein ist das, mit dem wir sagen, okay, das sind die Produkte, mit denen wir heute unser Geld verdienen. Und dann gibt es ein Spielbein und dann sagen wir probieren was aus, was wir glauben, was in 1, 2, 3, 5 Jahren ein interessanter Markt sein könnte. Und dann entwickeln wir das und dann hoffen wir, dass wir irgendwann einen Endverbraucher finden, der sich dafür begeistert. Und irgendwann kriegt das entweder Energie, das Thema, oder es stirbt.
Dass manche Ideen auch mal nicht funktionieren, sei ganz normal. Trotzdem dürfe man nie den Mut und die Kreativität verlieren, wenn man sein Unternehmen zukunftsfest machen will.
Stefanie Hofmann über die Firma Kurziol in Erbach im Odenwald.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.